Vis-à-vis.
Guten Tag, Pierre Lamberti. Schön, mit Ihnen zu sprechen.
Ich freue mich auch sehr.
Wir unterhalten uns ja leider nicht vis-à-vis, sondern hören uns nur digital über unsere Kanäle. Ich hörte sowieso, persönlich treffen Sie Menschen, vor allem wenn es viele sind, gar nicht so gerne. Warum nicht?
Ja, da fangen wir ja direkt an. Es sind sicherlich auch persönliche Vorlieben, aber ich bin Autistin und auch wenn manche Menschen glauben, das sei eine Superkraft, bedeutet das eben für mich auch, dass ich schauen muss, was kann ich gerade, was kann ich nicht. Und da sind Dinge manchmal herausfordernder, wie in ein Studio fahren.
Dabei versuchen Sie doch als Sozialpsychologin, den Menschen Tipps zu geben, wie sie besser zusammenleben können und resilient werden gegen Krisen, engagiert bleiben. Wie passt das zusammen?
Doch eigentlich perfekt, oder?
Also erklären Sie es.
Zum einen muss ich mich natürlich dadurch auch selber damit auseinandersetzen, wo sind meine Grenzen, wie gehe ich mit Belastungen um. Die Welt ist ja recht laut und chaotisch. Und zum anderen bedeutet eine Autismusdiagnose nicht, dass man keine Menschen mag, sondern dass eben Dinge herausfordernder sind. Und ich finde soziale Unterstützung, gemeinsam Dinge anzugehen, enorm wichtig. Und glaube, dass das eben in unterschiedlichen Arten und Weisen funktionieren kann, manchmal eben digital.
Von Ihrem neuen Buchtitel werden sich sicher viele angesprochen fühlen. Der Untergang kann warten, wie wir in Krisenzeiten Hoffnung schöpfen, heißt das. Warum dieses Buch zu dieser Zeit? Was wollten Sie damit erreichen?
Dieses Buch ist lange in mir gewachsen, muss ich sagen. Ich komme ja ursprünglich aus der Forschung, aus der Wissenschaft, habe so ganz Klischee Studien gemacht, Experimente und bin dann eher durch Zufall zum ersten Buch gekommen, Katharina Nokun. Das dann, weiterer Zufall, direkt zu Beginn der Pandemie veröffentlicht wurde. Also war da auf einmal eine riesige Aufmerksamkeit für ein Thema, was vorher eher eine Nische war.
Verschwörungsideologien, das muss man
genau,
auch dazu sagen.
Genau, Verschwörungsideologien, das sollte man dazu sagen. Genau, und was passierte, war, dass ich bei Veranstaltungen war oder Vorträge, Corona ja vor allem digital gehalten habe. Und es sind immer Menschen zu mir gekommen, die wirklich vor allen anderen ihr Leid geklagt haben, die erzählt haben, wie es ihnen geht. Ja, wie sie unter der Pandemie leiden, aber auch wenn Angehörige an Verschwörungserzählungen glauben. Ich spreche mit engagierten Menschen. Ich sehe eine enorme Belastung bei vielen Menschen und gleichzeitig aber irgendwie wenig Räume, wo individuelle Belastungen und gesellschaftliche Faktoren zusammengedacht werden. Und das war so der Wegbereiter für dieses Buch, weil ich glaube, wenn die Engagierten jetzt noch wegbrechen, wenn wir alle den Kopf in den Sand stecken, dann ist das für die Demokratie auf jeden Fall schädlich. Und das Buch ist so ein kleiner Versuch, die Gegenwart ein bisschen zu strukturieren und damit auch eine Art Gebrauchsanweisung zu geben.
Sie haben für Ihr Buch, sagten Sie, schon mit vielen Menschen gesprochen, mit Engagierten, also Menschen, die Hoffnung machen. Was machen diese Menschen anders, damit sie selbst Hoffnung behalten, also resilient bleiben?
Ich würde sagen, also erstmal machen sie. Und die haben auch gar nicht immer Hoffnung. Ich glaube auch gar nicht, dass das Ziel ist, dass wir immer Hoffnung haben, sondern Momente der Verzweiflung, Wut, Ärger, das gehört ja auch dazu. Das hat ja auch alles eine Funktion. Was ich aber erlebe, und ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst erstmal, ist, dass soziale Verbundenheit eine enorme Ressource ist. Das sind Menschen, die andere Menschen kennen, die auch engagiert sind, die sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam versuchen, etwas zu verändern. Und hier grätschen ja auch Rechtsextreme rein. Die versuchen ja Misstrauen untereinander zu schüren und zu stärken und zu schärfen. Also einem das Gefühl zu geben, man ist allein. Wenn dann eben auch die Mehrheit vielleicht nicht so aktiv ist, wie sie sein könnte, wird das ja auch dann nochmal verschärft, würde ich sagen. Und diese Ressource der Verbundenheit, der Gemeinschaft, das ist das, glaube ich, was mit am wichtigsten ist.
Das Buch ist ja eher eine Handlungsanleitung, um Krisen und das eigene Verhalten daraufhin zu verstehen. Sie schreiben da, wir müssen die Realität so akzeptieren, wie sie ist, um eine solide Basis für Hoffnung zu schaffen. Ich habe mich gefragt, ist es nicht manchmal besser, sich die Realität zurechtzuträumen, um Hoffnung zu haben?
Vielleicht ist es gar kein Entweder-Oder. Ich glaube, dass es diese Momente braucht, wo wir träumen, wo wir Utopien schaffen, in denen wir darüber nachdenken, wie könnte es eigentlich sein, wenn es gut ist. Wo möchte ich eigentlich gerne hin? Ne? Also wie sieht eine gute Welt aus, eine gerechte Gesellschaft? Das braucht es. Das schärft Kreativität, das gibt Hoffnung, das ist ein wichtiges Element. Aber trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, was ist eigentlich gerade da? Was ist denn das Gefahrenpotenzial? Welche Bedrohungen sind da? Weil nur wenn wir wissen, was ist, können wir ja auch was ändern. Ich mache jetzt mal vielleicht ein bisschen platten Vergleich. Mhm. Wenn man in einer Beziehung ist, die nicht gut läuft, kann man sich für eine Zeit lang vielleicht das noch schönreden. Aber irgendwann sollte man sich ja damit auseinandersetzen, die Person ist nicht so treu oder man ist unglücklich. Nur damit kann man ja dann auch arbeiten. Und ähnlich würde ich sagen, ist das auch mit gesellschaftlichen Dynamiken. Blick auf Sachsen-Anhalt, das ist ja nicht schön und gut und wird alles super auf einmal. Aber das bedeutet auch nicht automatisch, wenn wir anerkennen, was ist, dass wir keine Möglichkeiten mehr haben, etwas zu verändern. Und diesen Spagat versuche ich im Buch zu beschreiben.
Bleiben wir mal dabei bei diesen Landtagswahlen, die ja auch vielen Angst machen könnte, dass extreme Rechte erstarken und womöglich an die Macht kommen könnte. Das ist für viele eben angstmachend. Wie damit umgehen, ganz konkret?
Also ich würde erst mal sagen, das ist ein nachvollziehbares Gefühl. Das ist auch beängstigend. Das ist ja jetzt nicht Angst vor irgendwas, was man sich mal ausgedacht hat, sondern das ist eine reale Bedrohung. Und wenn wir diese Gefühle einfach immer nur wegschieben, dann entwickeln die ein Eigenleben. Das heißt, Raum für Angst, für Wut, für Trauer zu haben. Aber ich bin ja immer Fan davon, sich auch so ein bisschen zu strukturieren und zu überlegen, was sind eigentlich meine Veränderungs- oder Gestaltungsmöglichkeiten? Und die sind natürlich nicht riesig, aber im Nahumfeld gibt es die ja. Andere zu stärken, versuchen, positive, verbindende Momente zu schaffen, Orte oder Menschen zu kennen, denen man vertraut. Vielleicht sich auch einen Plan zu machen für die Woche um die Wahl. Ne? Also, was mache ich an dem Wochenende davor? Was mache ich an dem Tag, an dem Abend? Will ich allein sein? Möchte ich mit wem anders zusammen sein? Und was mache ich am Tag, an dem Montag danach? Das ist so ein bisschen Struktur haben, dadurch auch diesem Kontrollverlust, dieser Ohnmacht entgegenzuwirken. Man kann sich ja auch vielleicht jeden Tag eine Kleinigkeit überlegen, die die Welt ein ganz, ganz bisschen besser macht.
Wir reden mit Pia Lamberti, Sozialpsychologin, in diesem Vis-à-vis und über ihr neues Buch, das uns helfen soll, resilient zu bleiben. Frau Lamberti, bevor Sie Menschen dazu bestärken wollten, resilient zu werden, haben Sie eher die Menschen versucht zu erklären, bei denen das vergebene Liebesmühe ist. Wir sagten es schon, Sie forschten über Verschwörungsideologien, erzählten Ihre Erkenntnisse in der Corona-Zeit. Erforschten dann weiter über Rechtsextremismus, also widmeten Ihre Doktorarbeit, soweit ich weiß, auch dem Thema. Was hat Sie denn an diesen Abgründen so fasziniert?
Also ich würde gar nicht sagen, dass das was komplett anderes ist. Das Buch und generell meine Arbeit basiert auf der Kohärenztheorie. Die hat drei Säulen und ist so eine Form oder so eine Art Resilienz, also psychische Widerstandsfähigkeit in Krisen. Und die Säulen sind einmal Verstehen, also ich verstehe, was passiert um mich herum, warum wählen so viele Menschen rechtsextrem, dann zu wissen, was man tun kann und dann die Stärkung von Sinn und Hoffnung. Und im Endeffekt war meine Arbeit immer diese erste Säule, also zu erklären, einzuordnen und nachvollziehbar zu machen, was passiert denn da einfach. Und was mich daran fasziniert hat, also ich glaube, mich haben Menschen insgesamt schon immer fasziniert. Und ich habe sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen kennengelernt und ihre Lebenswelten und zu verstehen, warum sind wir eigentlich so zueinander? Warum gibt es Vorteile? Warum können wir nicht solidarischer, unterstützender miteinander sein? Das war ein Antrieb davon.
Jetzt bieten Sie ja Menschen mit diesem Wissen Hilfe an, nicht nur per Buch, sondern auch als Coach, als Beraterin, als Psychologin haben Sie sich selbstständig gemacht. Um wem zu helfen? Wer kommt zu Ihnen?
Ich bin weitergebildete Notfallpsychologin, bedeutet, Menschen können sich an mich wenden, wenn es richtig schlimm ist, von außen, ne? Also zum Beispiel nach dem Anschlag auf den CSD, nach einem rassistischen Übergriff oder wenn man Diskriminierung erlebt. Und ich versuche dann gemeinsam mit den Menschen zu schauen, was stärkt sie, welche Ressourcen haben sie. Also das heißt, das ist so ein Teil der Beratung, dann aber auch generelle Überlastung, Überforderung im Ehrenamt oder auch vielleicht, wenn man beruflich tätig ist in diesem Bereich. Also ich würde sagen, eine Zielgruppe sind Menschen eben, die unter der Welt leiden, chronisch oder akut. Und dann habe ich aber auch relativ viele Autistinnen zu mir kommen. Und auch da würde ich sagen, sind die Themen ja auch Umgang mit einer Welt, die nicht passt.
Was können Sie denen an die Hand geben? Einen Bausatz oder empfehlen Sie denen auch wie in Ihrem Buch, die Selbstfürsorge zu beachten?
Ist ein bisschen lustig, dass Sie das fragen, weil ich glaube, ein bisschen ist es ein Bausatz. Also möchte, dass es greifbare Erfahrung gibt. Und deswegen habe ich ja analoge Materialien entwickelt, die die Menschen nach Hause bekommen, passend zu den Themen. Und dann haben sie wirklich so ein bisschen wie so einen kleinen Bausatz.
Also analog, was heißt das?
Also im Sinne von digital analog, man bekommt eine Box nach Hause. Ne? Und das ist zum Beispiel 5 Minuten Selbstfürsorge, dafür braucht man mich nicht, das kann man auch selber eigentlich machen, mit einer kleinen 5 Minuten Sanduhr, so einer Methode der strukturierten Auseinandersetzung mit, wie geht's mir heute, was hat mir heute gut getan, wie ist meine Stimmung, wie ist mein Schlaf, ne, dass man sich einmal am Tag hinsetzt, 5 Minuten haben wir alle, auch an stressigen Tagen, Sanduhr heißt, ich brauche auch kein Handy, um auf die Zeit zu gucken, um mal was für mich zu tun.
Jetzt brauchen wir ja, weil wir ja alle wissen, in welchen krisenhaften Zeiten wir lesen und wie belastet wir alle sind, noch einen Hinweis darauf, was Ihnen denn Hoffnung macht, Frau Lamberti.
Oh, am meisten Hoffnung machen mir diese engagierten Menschen, die wirklich in den kleinsten Orten manchmal alleine da sind und sich für ihre Werte, für die Demokratie einsetzen. Also das ist wirklich das, wenn ich diese Menschen erlebe, weiß ich, da ist Hoffnung, es kann anders werden, auch wenn es gerade nicht immer überall so positiv aussieht.
Pia Lamberti, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.